Willkommen zum Podcast des Historischen Instituts der Universität Bern. Mein Name ist Franziska Furli und es ist mir eine große Freude, heute mit Brigitte Studer über den Schweizer Frauenstreik und Frauenrechte reden zu dürfen. Am 14. Juni ist zum zweiten Mal nach der Mobilisierung von 1991 ein schweizweiter Frauenstreik geplant. Frau Studer, die seit 1997 Professorin für Schweizer und neueste allgemeine Geschichte an der Universität Bern ist, hat viele Jahre über Geschlechtergeschichte und Sozialgeschichte geforscht und hat sich mit dem Streik von 1991 befasst. Frau Studer, bevor wir uns in das Thema Frauenstreik vertiefen, würde ich Sie gerne fragen, was Sie dazu gebracht hat, Historikerin zu werden.
Also ich habe eigentlich mich immer für Geschichte interessiert, schon im Gymnasium. Es hängt sicher damit zusammen, dass wir eine Lehrerin hatten, die sehr interessant referieren konnte. Ich habe immer viel gelesen. Geschichte schien mir wichtig, um Orientierungswissen über die Gesellschaft zu haben. Das sind eigentlich die Gründe, weshalb ich Historikerin geworden bin.
Und wie schon gesagt, Sie haben sich mit Geschlechtergeschichte befasst. Was sollte man denn unter Geschlechtergeschichte verstehen und warum ist Geschlechtergeschichte wichtig?
Also Geschlechtergeschichte ist eigentlich ganz einfach. Sie geht von der Konstellation aus, dass die Menschheit zur Hälfte durch Frauen gestellt ist und dass diese Frauen in der Geschichte, in der Geschichtswissenschaft lange überhaupt nicht vorgekommen sind. Dass aber jede Gesellschaft sich nach einer bestimmten Geschlechterordnung organisiert, strukturiert, also dass es einen Unterschied macht, ob sie eine Frau oder ein Mann sind, allerdings in unterschiedlichen Gesellschaften und zu unterschiedlichen Zeiten auch wieder immer anders. Aber dass es wichtig ist für die Geschichte, für die Wissenschaft, hier einen vollständigen Blick zu haben, nicht nur auf die eine Hälfte der Menschheit, sondern auf die gesamte Menschheit. Dass dieses Verhältnis zwischen Männlichkeit, Weiblichkeit viele Gesellschaften strukturiert hat, organisiert hat, dass sie die Lebensbedingungen oft, dass das die Lebensbedingungen oft sehr stark determiniert. Und das ist etwas, was sich die Geschlechtergeschichte auf die Fahne geschrieben hat. Also wir möchten erkunden, ja, wie ist eigentlich dieses Geschlechterverhältnis entstanden und gehen auch von der Voraussetzung aus, dass das nicht etwas Natürliches ist. Also, dass Frauen so sind und Männer sind einfach so und das heißt, deswegen machen Männer das eine und Frauen machen das anders. Also die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, dass die einfach vorgegeben ist, sondern dass das historische Prozesse sind, also eine gesellschaftliche Konstruktion. Und das ist das, was die Geschlechtergeschichte erforschen will. Also wie ist etwas entstanden? Was bedeutet das? Was hat das für Konsequenzen? Wie verhängt sich jetzt so eine Vorstellung von Weiblichkeit mit den Möglichkeiten für eine Person, die aus einer bestimmten Schicht kommt, mit ihren Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt einen Platz zu finden oder andere Dinge?
Und zum Streik von 1991 möchten Sie uns sagen, worum es vor 28 Jahren ging?
Ja, der Frauenstreik von 1991 ist ja eigentlich hat eine interessante Entstehungsgeschichte, weil er nicht von oben herab entstanden ist, sondern wirklich von unten, also wirklich bottom-up. Also es war eine Uhrenarbeiterin, die nach einer Gewerkschaftsversammlung mit ihren Kollegen konstatiert hat, dass der Lohnunterschied zwischen ihr und ihren männlichen Kollegen immer noch um die 30% war, also sehr hoch, und dass ausgerechnet nach bald 10 Jahren Gleichstellungsartikel in der Schweizer Bundesverfassung. Und dieser Gleichstellungsartikel, der hatte die direkte Einklagbarkeit von Lohndifferenzen. Aber es war überhaupt nichts geschehen innerhalb von 10 Jahren. Und sie hat diese Idee dann Christian Brunner mitgeteilt und das Ganze hat sich dann in Bewegung gesetzt, also ganze Dynamik entwickelt. Der Schweizerische Gewerkschaftskongress hat sich dafür entschieden und es sind sehr viele Organisationen, also Frauenorganisationen, vor allem der aus der neuen Frauenbewegung haben sich da engagiert und es ist eine Riesenbewegung geworden, eigentlich die größte Mobilisierungsbewegung des 20. Jahrhunderts. Die erste war 1918 mit dem Generalstreik, wo 250.000 Menschen gestreikt haben, schätzungsweise. Und beim Frauenstreik waren es schätzungsweise 500.000. Vielleicht ist das ein bisschen zu viel, aber immerhin mehrere hunderttausend Frauen haben sich mobilisiert. Und das Interessante ist auch dabei, dass propagandistisch klug eigentlich dieses Ereignis als Streik bezeichnet worden ist, als Frauenstreik. Denn man muss wissen, dass Streiken in der Schweiz ja einen ganz besonderen Status hat. Das Friedensabkommen von 1937, also Streiken, um es ganz simpel zu sagen, ist in der Schweiz nicht legal, außer unter bestimmten Bedingungen. So Streiken ist normalerweise assoziiert mit einem Abbruch der Erwerbsarbeit und ein legaler Streik bezieht sich dann auf die Arbeitsbedingungen. Es werden bestimmte Forderungen an den Arbeitgeber gestellt, um bestimmte Aspekte der Arbeitsbedingungen zu verändern. Beim Frauenstreik war das anders. Erstens haben nicht nur Erwerbstätige gestreikt. Und zweitens gingen die Forderungen weit über die Arbeitsverhältnisse hinaus, richteten sich also eigentlich an ganz diverse Adressaten, in erster Linie an den Staat. Das heißt also, dieser Streik befand sich weitgehend auf einer symbolischen Ebene, natürlich auch auf der materiellen Ebene, weil es haben auch erwerbstätige Frauen gestreikt. Aber es waren viele Frauen dabei, die nach diesem traditionellen Streikverständnis gar nicht streiken können, wie Studentinnen, Hausfrauen, selbstständig Erwerbende. Und dieser Bruch mit dem traditionellen Streikverständnis, das ist wichtig, weil damit auch eine Frage thematisiert wurde, nämlich was ist eigentlich Arbeit? Denn es ging ja auch um Arbeit beim Frauenstreik. Also die Arbeitsleistungen der Frauen wurden unterbrochen. Also es gab auch wie beim traditionellen Streik, zum Teil wirklich, zum Teil auch symbolisch, nur kurz oder auch nur durch äußere Zeichen wie das Tragen von Streikbutton und so weiter, gab es das Zeichen, okay, die Frauen leisten sehr viel Arbeit, bezahlt und unbezahlt und diese Arbeit wird nun unterbrochen. Also insofern ist der Begriff Streik, Frauenstreik, der eigentlich ein kluger propagandistischer Coup ist, weil das viel mehr Wirkung hat, als sagen, wir haben jetzt einen Frauenaktionstag, ist auch inhaltlich sinnvoll, denn es geht wirklich um Arbeitsleistung. Da wird etwas thematisiert, dass nämlich Frauen genauso viel arbeiten wie Männer, also von Anzahl Stunden, dass sie aber nur etwas knapp mehr als die Hälfte der Männer verdienen. Das heißt, es wird sehr viel unbezahlte und sehr viel schlecht bezahlte Arbeit von Frauen geleistet.
Und können Sie uns etwas zu der Reaktion der Medien auf den Frauenstreik erzählen?
Also die unmittelbare Reaktion der Medien im Moment, also am Tag, wo der Frauenstreik durchgeführt worden ist oder am Tag danach, war für die Historikerin interessant, für die Zeitgenossinnen, die Frauenrechtlerin eigentlich enttäuschend, weil die Medien sich sehr stark auf die Frage konzentriert haben, was machen denn eigentlich die Männer jetzt, wenn die Frauen weg sind? Sind sehr viele Männer interviewt worden? Wie haben sie das geschafft? Jetzt die Frau ist weg und sie müssen kochen, die Kinder in der Krippe abholen und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Medien sich sehr auf das Phänomen, auf das Phänomenologische konzentriert haben, auf die Form des Streiks und wenig auf die Inhalte. Also Form im Sinne von, ja, es gab Treffen, es wurden Luftballone in die Luft gelassen, man hat gesungen, man hat getanzt, es gab Picknicks, es gab Musik. Das war eigentlich mehr ein Happening als ein Streik. Und das heißt, dass wirklich die Messlatte war wiederum der traditionelle Streik mit Streikposten, die stramm dastehen, also sehr diszipliniert. Und hier ist es ein ganz anderer Streik durchgeführt worden, feierlich und lustig und sehr spielerisch. Und die Medienreaktion war im gewissen Sinn eine Entpolitisierung dieses Streiks, nicht? Weil es ja nicht so um die Inhalte ging, sondern ja, wie haben sich die Frauen jetzt diesen Streik, wie haben sie diesen Streik gezeigt? Also es ging um die Formen und weniger um die Inhalte.
Und es wird ja oft behauptet, dass die Schweiz das Stimmrecht für Frauen erst so spät eingeführt hat, weil es grundsätzlich ein konservatives Land ist. Und ich würde gerne von Ihnen wissen als Historikerin, wie Sie zurück auf diesen langen Prozess der 1971 zur Einführung des Stimmrechts in der Schweiz geführt hat, zurückschauen.
Ja, man muss ja wissen, dass die Schweiz schon 1848 als das einzige europäische Land dauerhaft das sogenannte universelle Stimmrecht und Wahlrecht eingeführt hat, also universell, aber eben nur für Männer. Jetzt die Frage, ja, ist die Schweiz ein konservatives Land? Das habe ich mich auch gefragt, aber für die Historikerin ist das dann noch zu wenig tief gebohrt. Also da muss ich mich fragen, was sind denn überhaupt die Möglichkeitsbedingungen, dass sich Konservatismus so lange halten konnte, so lange Wirkungsmächtigkeit zeigen konnte? Also weshalb konnte eine solch konservative Haltung in der Schweiz überhaupt Bestand haben? Da gibt es verschiedene Erklärungsfaktoren. Also ich habe sechs, die ich nennen kann. Also das erste ist die Wahrnehmung von Frauen und Männern, also diese schon vorher angesprochene Differenz, nicht? Da werden Frauen als emotional wahrgenommen und Männer als rational, und das wird dann assoziiert mit bestimmten gesellschaftlichen Sphären. Also Männer gehören in die Öffentlichkeit und Frauen gehören in das Private. Das heißt, sie haben im Staat, in der Politik nichts zu suchen. Das ist aber nicht speziell für die Schweiz. Das gab es ja in anderen Ländern auch, also diese Geschlechter Ordnung, diese Geschlechterrepräsentation. Da muss man also fragen, ja, okay, liegt es am politischen System der Schweiz? Das ist sicher ein ganz zentraler Faktor, das politische System. Da gibt es verschiedene Elemente, also die direkte Demokratie, also dass es in der Schweiz nicht ein Parlamentsentscheid war, sondern es brauchte eine allgemeine Volksabstimmung. Das heißt also, die Männer konnten darüber abstimmen, ob sie jetzt ein Privilegium abgeben wollen an die Frauen. Das ist lange gescheitert. Das hat über 70 verschiedene Abstimmungen auf verschiedenen politischen Ebenen. Also das ist sicher etwas. Aber das Parlament selber hat sich auch geweigert. Jetzt, man hätte das ja auch wie in anderen Ländern über einen Parlamentsbeschluss machen können, also das Gesetz über demokratische Rechte ändern, oder das Bundesgericht hätte die Verfassung neu interpretieren können, denn die alte Bundesverfassung hat in Artikel 4 den Satz, alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich. Das hätte man auch interpretieren können. Also Schweizer umfasst dann in jedem Fall auch Schweizerinnen. Denn es umfasste ja in vielen Bereichen auch die Schweizerinnen, zum Beispiel beim Steuerwesen. Es war nie die Rede, dass die Frauen keine Steuern bezahlen. Das ist aber nicht passiert. Dann denke ich, was auch eine Rolle spielt beim politischen System der Schweiz, ist das Dezentrale. Nicht? Es gibt keine Metropole, es gibt keinen zentralen Ort, wo politische Forderungen auch wirkmächtig geäußert werden können. Das ist alles dann so fragmentiert auf die einzelnen kleineren und größeren Städte. Dann die Gemeindeautonomie, das ist auch ein Element. Wer will schon direkt die Macht abgeben? Nicht, also wenn jetzt die Nachbarin dann auch mitreden kann. Also das hat sicher eine Rolle gespielt. Und dann die politische Kultur. Das ist ein Element, das ist ein drittes Element, das sehr wichtig ist. Die politische Kultur der Schweiz, weil es eben dieses starke urbane Element nicht gibt und gab, hat historisch eine ganz geringe Toleranz ausgewiesen gegenüber radikalen Positionen und Aktionsformen. Das war sehr schwierig dann für die Stimmrechtsbefürworterinnen, weil sie immer wieder dann attackiert worden sind. Ja, sie sind Extremistinnen, also sie sind Feministinnen, das wurde wenig toleriert und die Reaktionen waren sehr oft sehr grausam, sehr gewalttätig, nicht unbedingt im physischen Sinne, aber normativ. Der Druck, Stimmrechtsbefürworterinnen wurden in den Medien, in der Öffentlichkeit oft lächerlich gemacht. Man hat sie nicht ernst genommen. Also es war schwierig, eine Forderung, die heute als ganz normal erscheint, als legitime Forderung darzustellen. Das war eine der großen Schwierigkeiten. Das ist ein Element. Dann ein Element der Schweizer Geschichte, das konjunkturell ist. Die Schweiz hat im ganzen 20. Jahrhundert keinen Krieg direkt erlebt. In anderen Ländern sind die Nachkriegsmomente wichtige Momente, an denen der Souverän, Staatsbürgerschaft wieder neu stabilisiert werden muss. Das war in der Schweiz nie der Fall, also eine große Kontinuität. Man musste nie wieder neu anfangen und auch neue Staatsbürgerinnen und eben Staatsbürger gewinnen. Also es gab in anderen Ländern war das ja auch nicht unbedingt jetzt ein Gleichstellungsmoment, sondern oft war es ein opportunistisches Moment, wie zum Beispiel in Frankreich de Gaulle, der das Land wieder vergemeinschaften wollten, also diese Gemeinschaftlichkeit wieder schaffen und eben durch die Einführung des Frauenstimmrechts war das so ein Mittel dazu. Das hat in der Schweiz gefehlt und eben, also es war nie nötig, so die Gesellschaft wieder zu stabilisieren. Dann würde ich noch ein fünftes Element nennen. Das hat auch mit der Schweizer Geschichte und den politischen Machtverhältnissen zu tun. Also die Schweizer Demokratie ist ja vorwiegend vom Freisinn, also von einer Partei, geschaffen und lange dominiert worden. Und im 20. Jahrhundert, als die Linke stark wurde, stellte sich die Frage, wie wird nun die Majorität im Bundesrat, in der nationalen Regierung gefestigt. Und meines Erachtens ist allerdings eine Hypothese, die ich aber plausibel finde, ist, dass der Freisinn sich zur Sicherung des bürgerlichen Machtblocks mit den katholisch-konservativen und der BGB, also den Bauern, Bürger- und Gewerbepartei verbündet hat und nicht mit den Sozialdemokraten, die Verteidiger des Stimmrechts waren, während sowohl die katholisch-konservativen wie die Bauern also extreme Gegner des Frauenstimmrechts waren. Also hier hätte irgendwie dieses Kräfteverhältnis zwischen den bürgerlichen Parteien wäre vielleicht in Bewegung gekommen. Denn das Interessante ist, dass viele Stimmrechtsaktivistinnen ja aus diesem freisinnigen Milieu kamen. also dass sie oft mit diesen freisinnigen Politikern verheiratet waren. Und da muss man sich fragen, warum gab es nur so wenige unter ihnen, die sich da engagiert haben. Ich denke, das ist dann so wirklich das übergeordnete politische Machtkartell, das hier eine Rolle gespielt hat. Das wollte man nicht in Bewegung bringen. Und das Letzte, und das denke ich, das ist auch ein wichtiges Element, das ist ein Paradox. Das Paradoxon, dass die Schweiz, ich habe das eingangs erwähnt, in Europa die früheste allgemeine Demokratie war. Und das war gleichzeitig ein Hindernis für die Einführung des Frauenstimmrechts, weil die Schweiz ein solche perfekte Männerdemokratie war das Argument, unsere Demokratie ist ja so perfekt, das ist die beste der Welt, die muss man nicht ändern. Wir müssen uns jetzt nicht an die anderen Länder adaptieren, wir haben schon die beste Demokratie.
Und dieser Gegenstand auf das Frauenstimmrecht hat ja bekanntlich dazu geführt, dass es bis 1990 gedauert hat, bis das Stimmrecht in allen Kantonen umgesetzt wurde. Inwiefern, glauben Sie denn, war dieser Gegenstand der Ausdruck von existierenden Geschlechterverhältnissen auf dem Arbeitsplatz und in der Familie?
Mhm. Die Ergebnisse der verschiedenen Abstimmungen haben ja gezeigt, dass es sehr lange brauchte, dass der männliche Stimmbürger, wie man sagt, sich dazu durchringen konnte, den Frauen dieses Stimmrecht, dieses Recht zu geben. Aber das hat sehr viel damit zu tun, meines Erachtens mit auch einer Konstruktion. Also dass Frauen in der Schweiz als häusliche Kreaturen angeschaut wurden, hängt auch mit der Geschlechterordnung in der Sozialpolitik zusammen. Denn die Sozialpolitik hat in der Schweiz wenig die Erwerbstätigkeit der Frau berücksichtigt. Gut, die Schweiz ist ja ein Pionier, nicht, mit dem Fabrikgesetz von 1877. Und da wurden Bestimmungen aufgenommen, die speziell für die Frauen waren. Es waren aber Verbotsbestimmungen. Also Frauen wurden geschützt als Mütter und werdende Mütter. Sie durften nicht mit gefährlichen Maschinen arbeiten, aber vor allem mussten sie 8 Wochen vor und nach der Geburt die Arbeit unterbrechen, hatten aber keinen Lohnersatz. Ich interpretiere das als, man hat sich geweigert, diese zwei Rollen, Mutter und Erwerbstätige, zu verbinden, sowohl materiell, indem man sie materiell abgestützt hat, gesichert hat, aber auch dann auf der symbolischen Ebene. Also das ist nicht kompatibel, nicht? Eine Mutter ist nicht in der Fabrik. Und das hat sich dann fortgesetzt mit anderen Sozialversicherungen, insbesondere in der AHV, also die große Sozialversicherung 1948. Und die hat eine Privilegierung der traditionellen Familienordnung instauriert, die bis heute nachwirkt. Denn die verheirateten, nicht erwerbstätigen Frauen bezahlen keine Prämien. Also sie leisten nichts, sie zahlen keine Beiträge an die Versicherung, aber der verheiratete Ehemann, der Ehemann erhält eine Ehepaarrente, die ja lange an den Ehemann ausbezahlt wurde. Also er erhält eine Ehepaarrente, das heißt 1,5 Renten, die halbe Rente, die er niemand generiert hat, außer die Ledigen, die das bezahlen, damit die nicht erwerbstätige Hausfrau gesichert werden kann. Und man findet viele Beispiele auch in der Politik, wo immer wieder gesagt wurde, auch zum Beispiel bei der Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es eine bewusste Politik, die Schweizerinnen, verheiratete Schweizerin nicht in den Arbeitsmarkt zu ziehen, also nicht attraktiv zu sein, sondern die freistehenden Arbeitsplätze mit Ausländerinnen zu besetzen. Das war eine bewusste Politik und das heißt, man hat auch eine Geschlechterordnung hier gesichert, aber eben durch politische, sozialpolitische Maßnahmen, die Verbindung von Erwerbstätigkeit, Ehefrauenstatus und insbesondere Mutterschaft wurde découragiert. Also es gab keine gesellschaftliche Anerkennung und ich meine, eine Sozialversicherung anerkennt ja bestimmte Funktionen, bestimmte Rollen, die dann auch materiell gesichert werden. Also Erwerbstätigkeit, die Sozialversicherung, die schützt ja vor bestimmten Gefahren, die eben die Lohnfortzahlung behindern, wie Krankheit, Tod natürlich des Ernährers und so weiter. Und die Schweiz hat so eine sehr starke geschlechterdifferente Ordnung hergestellt, die sich auch in anderen Gebieten manifestierte, wobei das ja immer miteinander zusammenspielt. Also dass einerseits diese Etablierung starker Geschlechternormen in der Sozialversicherung und andererseits das fehlende Stimm- und Wahlrecht für Frauen, die ja dann auch nicht für ihre eigenen Anliegen kämpfen konnten. So ist die Schweiz ein sehr traditionelles Land. Und ich würde meinen, das ist auch meine These, dass heute, also das Problem sozusagen, das die Schweiz hat auf dem Arbeitsmarkt, dass nämlich viele Frauen, also die Mehrheit der Frauen Teilzeit arbeitet und dass auch viele gut qualifizierte Frauen gar nicht erwerbstätig sind, dass diese Arbeitskräfte ja in Zukunft fehlen werden mit dem Älterwerden der Gesellschaft und dass das wie selbstgemachtes Problem ist für die Schweiz, weil man das zu wenig berücksichtigt hat, respektive eine Politik verfolgt hat, die genau das Gegenteil wollte oder die genau das wollte, dass nämlich die verheirateten Frauen und insbesondere die Mütter sich aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen.
Und man spricht in letzter Zeit ja sehr viel über die MeToo-Bewegung und diesen fast globalen Einfluss, dass diese weltweit auf Debatten rund um Frauenrechte in den letzten Jahren gehabt hat. Würden Sie denn sagen, dass die MeToo-Bewegung auch in der Schweiz heutzutage eine Rolle spielt?
Ja, also wir leben in einer globalisierten Welt und die Ideen und Informationen zirkulieren. Sicherlich, die MeToo-Bewegung hat etwas ja sagbar gemacht, was lange eigentlich tabuisiert war, nämlich die sexuelle Gewalt. Die Gewalt gegen Frauen generell, aber insbesondere die sexuelle Gewalt, die gibt es in der Schweiz wie anderswo. Es ist ja kürzlich auch diese Untersuchung von Amnesty erschienen, wo gezeigt wird, dass eine auf fünf Frauen direkt mit Gewalt in ihrem sexueller Gewalt in oder sexueller Belästigung, genauer gesagt, sexueller Belästigung und etwa 12% auch mit sexueller Gewalt konfrontiert werden. Also das finde ich ist ein wichtiger Moment gewesen, um etwas überhaupt sagbar zu machen. Hier also diese Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, die sich auf der Mikroebene der interpersonellen Beziehungen manchmal in einer Dominanz, bis zu einer physischen Dominanz der Männer zeigt, auch also diese gesellschaftlichen Repräsentationen werden manchmal auch übersetzt in Handlungsformen, die dysfunktional sind.
Und noch eine letzte Frage an Sie, die uns zurück zu Ihrer Arbeit als Historikerin bringt. Welche, glauben Sie, sind heutzutage die größten Herausforderungen für Historiker und Historikerinnen?
Ja, sicher viele, aber in erster Linie würde ich meinen, dass das Geschichtsbewusstsein gestärkt werden muss. Also ich kann nicht unbedingt sagen, dass es geringer wird, aber jedenfalls in den Schulen wird dem Geschichtsunterricht weniger Raum eingeräumt. Und gerade im 20. Jahrhundert ist die jetzt die Geschichte des 20. Jahrhunderts besonders gut kenne, wirklich wichtig zu sehen, die Konflikte, die heute die Welt durchziehen und die wohl nicht geringer werden in Zukunft, dass die historische Ursprünge haben. Und wenn man dieses Orientierungswissen hat, kann man nicht unbedingt Lösungen finden, aber man versteht vielleicht die Probleme besser und kann mit besserem Wissen und Vorkenntnissen über etwas diskutieren. Also ich denke, die Geschichte ist da ganz wichtig für eine Gesellschaft, dass sie sich auch bewusst ist, woher kommt sie und was sind die Gefahren gewesen in der Vergangenheit. Kann man diese Gefahren durch bestimmte Handlungsmuster verhindern oder verkleinern? Kann man etwas vermeiden? Das sind Dinge, die besser zu beurteilen sind. Ich sage nicht, dass alles gelöst werden kann, aber man kann es sicher besser beurteilen, wenn man es weiß.
Vielen Dank, Frau Studer, dass Sie heute zu Gast beim Podcast des Historischen Instituts der Universität Bern waren. Ich hoffe, Ihnen hat der Podcast gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke Ihnen.